und das ist ja wirklich meine große Leidenschaft. Also sobald ich die Kamera in der Hand habe, bin ich glücklich. Und wenn die Sonne scheint und das Licht toll ist, kriege ich Zuckungen im rechten Zeigefinger ganz wild. Und ja, also ich fotografiere leidenschaftlich gerne Hunde.
Aber ich finde bei all dem, also auch meine Hunde treiben mich ja an, in schlechten Phasen einfach den Hintern zu bewegen, das Haus zu verlassen, zum Glück, und danach ist ja auch wirklich besser.
Ich glaube, es ist Abenteuer erleben und gemeinsam bestehen. Und es ist, also vielleicht bin ich gerade wirklich noch zu sehr im Thema Abschied nehmen verhangen, aber ich denke gerade immer, es dient auch einfach dazu, schöne Erinnerungen zu schaffen.
Hundegesabbel mit Silvia und Gerd. Hallo und herzlich willkommen zum Dog Geeks Hundegesabbel. Heute mit
Silvia Schulze,
Sophie Strottbeck.
und Gerd Schreiber. Hallihallo.
Hallihallo.
Herzlich willkommen. Willkommen, liebe Sophie. Es fängt wie immer gut an.
Ja, Sophie, toll, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Mit einem Hund gerade auf dem Schoß. Total, total klasse. Wobei
Hunde.
dein Leben jetzt ja gerade noch ein bisschen turbulenter wird, mit einem Neueinzug, oder?
Ja, hier überschlagen sich ja die Ereignisse. Also, ich habe ja tatsächlich am Samstagabend ja, meinen 18,5-jährigen Piccolo irgendwie gehen lassen müssen. Er ist abgereist, hat seine Köfferchen gepackt.
Aber
Und
ey, 18.
ja, weil das Leben ja das ist, was passiert, oder Hunde das sind, was passiert, während man andere Pläne macht. Ist der Nachfolger in Anführungsstrichen schon da? Also am Sonntag ist tatsächlich ein Welpe hier eingezogen und ich kann es doch gar nicht glauben. Es ist ein Wechselbad der Gefühle im Moment. Ist alles da. Trauer, Freude, Dankbarkeit, Erleichterung. Ja, fühlt
So
sich richtig an.
ein kleiner Mix an Emotionen, krass. Wie heißt er? Wie alt ist er?
Ja, der Name ist jetzt eine gute Frage. Also er heißt eigentlich Aslan. Er wird hier einen anderen Namen bekommen, weil Aslan nicht wirklich geht zu Piranha und Ritaline und Maya. Also irgendwie, die Namen hier sind ja speziell. Ich denke ganz oft, zum Glück habe ich keine Kinder. Und Arbeitstitel ist im Moment das Öhrchen, weil er riesengroße Ohren hat und wirklich aussieht wie so ein kleiner Fennec, so ein Wüstenfuchs. Aber mir wird der Name noch kommen, glaube ich. Also irgendwie sind Namen ja auch so was, was dann passiert. Also ich finde, es muss zum Hund passen und irgendwann werde ich eine Eingebung haben.
Ist gut.
Da warte ich noch drauf.
Coole Herangehensweise. Also bei meiner Enya habe ich mir immer vorher Gedanken gemacht, wie sie heißen wird. Aber finde ich total sympathisch. Erstmal ankommen lassen und der Name wird sich finden.
Ich finde ehrlich gesagt deine Herangehensweise auch sehr legitim, aber ich brauche da tatsächlich. Also Rita und Piranha haben, glaube ich, auch 3 oder 4 Wochen auf ihre endgültigen Namen gewartet. Und dann sollte es aber so sein. Deswegen mache ich mir da im Moment gar keinen Stress, der wird seinen Namen finden. Vielleicht wird es ein kleiner Rowohlt, weil ich am selben Tag, als ich die Entscheidung getroffen habe, einen Autorinnenvertrag bei Rowohlt unterschrieben habe für einen Roman, was ja mein großer Lebenstraum ist. Und ja, könnte man ihn Roh rufen oder auch Harry oder ja.
Ja, sehr gut. Genau. Da sind wir auch schon beim Thema. Du bist ja im Moment so die Ansprechpartnerin, wenn es um Hormone beim Hund geht, um Kastrationsgeschichten und so weiter, um alternde Hunde.
Aus aktuellem Anlass.
Ja, also wo du ja auch Bücher zugeschrieben hast. Und ja, genau, erzähl doch mal, was machst du alles? Du fotografierst, du bist so unglaublich vielseitig, du machst so viel.
Auch mein Problem. Also wenn man irgendwo einen Beruf angeben muss, dann reicht die Spalte halt immer nicht aus. Und mache einfach alles so unglaublich gerne. Also du hast mit der Fotografie angefangen und das ist ja wirklich meine große Leidenschaft. Also sobald ich die Kamera in der Hand habe, bin ich glücklich. Und wenn die Sonne scheint und das Licht toll ist, kriege ich Zuckungen im rechten Zeigefinger ganz wild. Und ja, also ich fotografiere leidenschaftlich gerne Hunde. Ich schreibe unglaublich gern, also sowohl Fachbücher als auch wirklich, ich glaube, das liegt mir noch mehr am Herzen, humorige Geschichten. Deswegen freue ich mich so unglaublich auf diesen Roman, weil es nochmal was ganz anderes ist. Ja, ich halte Vorträge über Hunde, über alles, was irgendwo zwischen Verhaltensbiologie und Tiermedizin liegt. Und Das mache ich noch und ich berate Hundehalter, wenn ich die Zeit dafür finde. Zurzeit tue ich das.
Genau,
Ja.
das heißt, wo bildet man sich fort, wenn du keine Zeit für ein Beratungsgespräch hast?
Ich würde tatsächlich sagen, also Webinare findet man inzwischen, so ein paar Aufzeichnungen. Ich halte ja auch regelmäßig Live-Webinare oder bin in normalen Zeiten auch viel unterwegs mit den Hunden, für Präsenzseminare, was jetzt seit 3 Jahren halt schwierig ist. Also ich merke die neue Krise nach der Pandemie so. Und ich bin gerade endlich dabei, eine neue Website zu basteln. Das heißt, da wird man dann auch Aufzeichnungen finden, die man kaufen kann. Und es tut sich ganz, ganz viel. Ich habe wahnsinnig viel um die Ohren gerade, aber ich freue mich auf alles, weil alles so wahnsinnig spannende Projekte sind.
Ja, cool. Wir haben ja auch noch ein kleines Weihnachtsgeschenk, ne?
Ja, das kommt aber zum Ende des Podcasts für
Ja.
unsere Hörerinnen. Aber ihr müsst jetzt erstmal zu Ende hören.
Gut.
Genau. Ja.
Du bist Tierärztin, aber nicht praktizierende Tierärztin. Also eine Praxis hast du jetzt gerade nicht erwähnt. Und was du vorhin noch gesagt hattest, als wir ja, kurzen Smalltalk gehalten haben, dass du keine Trainerin bist. Also an einem anderen Bereich, die Resilienzgeschichte, da können wir nachher nochmal drüber quatschen. Aber du machst kein Training für Hundehaltende.
Und also ich bin nicht mehr praktizierend, tatsächlich damals aus gesundheitlichen Gründen, weil Kalben und Rheuma auf Dauer echt nicht die beste Kombi ist. Bin ja unter Morphinpraxis gefahren und musste dann einsehen, dass es einfach keinen Wert mehr hat und bin so mal wieder durch eine Krise zu meinem neuen Traumjob gekommen, von dem ich vorher gar nicht wusste, dass es ihn gibt. Also das Leben ist einfach wunderbar. Und ja, und bin jetzt in diesem Verhaltensbereich unterwegs, aber keine Trainerin, weil ich tatsächlich glaube, es gibt so viele gute Trainer, also die Welt braucht mich dafür gar nicht. Da gibt es wesentlich bessere Leute. Und ich glaube, ich kann einfach Hundetrainer mit meinem theoretischen Wissen, mit den ganzen Hintergründen wunderbar unterstützen. Und deswegen habe ich mich jetzt darauf gestürzt und habe viel Freude daran, Wissen zu vermitteln.
Was ja auch total wichtig ist. Also ist ja wirklich, das ist ja die Schnittstelle, die wir brauchen. Und es ist ja auch für uns als TrainerInnen immer gut zu sagen, naja, das kommt aber von einer Tierärztin, diese Erkenntnis. Und können Sie mir vielleicht doch nochmal zuhören, wenn es ums Thema Hormone oder so geht. Wenn es einfach nur von einem anderen Kollegen kommt, ist es ja immer schwierig.
Ich
Aber
sehe, Entschuldigung, ist immer so schwierig, wenn das so verzögert so ein bisschen
ja.
kommt. Aber ich sehe mich tatsächlich auch so ein bisschen als Schnittstelle zwischen Tierärzten und Hundetrainern. Und da gibt es Teilen wirklich tiefe Gräben von beiden Seiten aus. Ich versuche irgendwie immer da so ein paar Brücken zu bauen. Und ich glaube, es gelingt mir auch in Teilen. Also da, ja, sowas wie so ein Bindeglied zu sein. Ansprechend für beide Seiten.
Ja, und das braucht es auch wirklich. Das erleichtert die Arbeit ungemein. Und auch, dass man sich da auf jemanden beziehen kann, finde ich total gut. Und auch, was du sagtest mit Humor schreiben. Also ich lese ja manchmal bei Facebook ein bisschen mit und unterhaltsam schreiben, ja, definitiv. Und auch deine Fachbücher sind ja wirklich gut lesbar, also mit viel Fachwissen gespickt, aber nicht einfach nur, ja, dass man gar nicht mehr weiß, was am Anfang des Satzes stand, wenn man am Ende angekommen ist. Also so, dass man es auch als normalsterblicher Hundehaltender wirklich verstehen kann, würde ich mal behaupten.
Freut mich, finde ich ein schönes Kompliment. Ist auch immer mein Ansinnen. Also ich denke immer manchmal, so jetzt muss ich mal was Seriöses schreiben. Ich habe ja auch einen Ruf. Ja, einfach nicht. Und ja, dann bleibe ich halt bei meinem humorigen Schreibstil, der wahrscheinlich auch so in Teilen ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal ist. Also zumindest habe ich dann ganz viel Freude beim Schreiben und muss selber regelmäßig lachen, wenn irgendwelche Facebook-Erinnerungen aufploppen und ich mir denke, mein Gott, was hat diese Frau genommen? Wie kommt man zu Und manchmal freue ich mich darin selber drüber und es macht mir gute Laune. Also Humor ist einfach mein Lebenselixier. Ich kann nicht ohne.
Ja, Humor und
Das muss
Hunde, ne?
gewahrt
Und ja, du begleitest ja auch wirklich dadurch Hundehalter mit durch Krisen und hast ja auch eine Geschichte, wo ich mich dran erinnern kann, also die mir echt auch ans Herz gegangen ist, war, dass deine Hunde sich untereinander echt übelst gebissen haben. Und das passiert ja, naja, uns TrainerInnen auch. Also Gruppenhaltung ist ja nicht immer alles Duchi-Duchi. Und auch Fachpersonal kann mal was übersehen, nicht mitbekommen. Und ja, wie ging es dir damit? Also mich würde einfach mal interessieren, wie geht es dir mit sowas? Bist du dann genauso hilflos wie der normale Hundemensch? Oder steht man dann über den Dingen?
Gar nicht. Also ich muss sagen, auch im medizinischen Bereich, jetzt die letzten 2 Jahre, kann man sagen, mit diesem uralten Hund, ich bin genauso betriebsblind, ich bin genauso nur Hundehalterin wie jeder sonst. Und im medizinischen Bereich denke ich manchmal, dass es vielleicht noch schlimmer ist, weil man noch viel mehr Optionen kennt. Man weiß, wo Dinge enden, man weiß, was man noch machen könnte, aber vielleicht nicht machen muss. Und ja, und das war eine Geschichte. Natürlich bin ich da nur Hundehalterin. Es war ein Albtraum. Es ist immer noch ein Albtraum. Es war hier immer so, und ich war da auch stolz drauf, dass ich habe entschieden, dass ein neuer Hund kommt, und dann ist der hier eingezogen, und dann war das so. Punkt. Also ich habe mir noch nie Gedanken machen müssen, ob Hunde irgendwie kompatibel sind. Die Frage hat sich hier nicht gestellt. Und plötzlich war alles anders, und ich kann vielleicht mal ganz kurz sagen, was passiert ist, wobei ich das gar nicht genau weiß. Das ist mein Problem bis heute. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich eine üble Beißerei war. Es gab keine Gegenbisse. Es war sicherlich auch ein Chihuahua in Anführungsstrichen Qualzuchtthema. Das heißt, so, ich muss Ihnen nichts erzählen über die großen Augen eines Chihuahuas. Da ist das Auge halt auch schnell getroffen. Ich habe schon immer eine Augenphobie, also es holt einen alles ein am Ende. Und es gab keine Gegenbisse. Also hätte die richtig zugebissen, glaube ich, wäre dann noch wesentlich mehr passiert. Sie ist im Auge, ich vermute, hängen geblieben, ohne das in irgendeiner Weise kleinreden oder verharmlosen zu wollen. Und es ist im Auto passiert. Also ich habe hier vor der Haustür angehalten und hörte Geschrei, bin nach hinten gesprungen, habe die Kiste, also den Kofferraum aufgerissen. Und der Chihuahua saß drin und schaute mich mit dem Auge an, das nicht mehr in der Augenhöhle war, sondern rausging. Und es war ein Albtraum. Ich stand also vollkommen unter Schock. Es war, ja, also was Schlimmeres hätte, glaube ich, nicht passieren können. Es war natürlich Samstagabends, hier gibt es keinen Notdienst mehr. Das kam dann auch noch erschwerend hinzu. Beim Kollegen, der zum Glück uns super geholfen hat, medizinisch top versorgt hat, aber ist sonst jetzt auch nicht alles optimal gelaufen, um es mal so zu nennen. Und ja, und das sitzt immer noch unglaublich tief. Also das Vertrauen war so weg. Und Rita, der kleine Beagle Terrier, der selber nur 10 Kilo wiegt, die Täterin, um es mal so auszudrücken, hat, und ich bleibe dabei, ich würde sagen, die längste Lunte der Welt. Es ist, glaube ich, der freundlichste Hund. Das klingt total absurd, aber der freundlichste Hund, den ich kenne. Und das würde jeder, der sie kennt, auch bestätigen. Aber ich glaube, wenn diese Lunte zu Ende ist, dann ist der Terrier da. Wobei ich nicht weiß, was für eine Intention dahinter steckte, weil ich einfach nicht dabei war.
Wobei das ja auch gerade so mit den Augen, du sagtest, es ist ja schon wirklich gefährlich ist. Mein Spikey, der hat mal ein Auge verletzt. Der kleine Hund hat ihn wirklich genervt, ist ihn dauernd irgendwie in die vor die Nase gehüpft und Spike hat einfach nur abgeschnappt. Also ich habe es genau gesehen und der Hund hat gerade so seinen Kopf blöd gedreht in dem Moment und zack war das Auge getroffen.
Das
Mit dem Zahn. Also das war wirklich null, dass es irgendwie wirklich gerichtet war oder so, sondern einfach, ey, lass mich in Ruhe. Und dann war dummerweise Zahn auf Auge und der Zahn hat da nicht nachgegeben.
kann dahinter stecken, dass es einfach nur ein Abschnappen war. Also ich kann es tatsächlich überhaupt nicht sagen, was natürlich ein weiteres Problem ist. Also wüsste ich, was passiert ist, könnte ich, glaube ich, mit der Situation noch mal anders. Aber ich weiß es nicht. Ihr seht sie jetzt hier, die Zuhörer. Aber sie sitzen quasi beide auf meinem Schoß und sie hatten kein Thema mehr. Also die sind wirklich immer noch total fein. Piranha hat sicherlich auch in Teilen gelernt, sich vielleicht ein bisschen mehr zurückzunehmen, was ja noch nie die Stärke des Chihuahuas war, muss man auch dazu sagen. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es eine Beziehungstat war. Also mein erster Gedanke war, um nochmal darauf zurückzukommen, wie es mir ging, ich erzähle immer den Leuten, in der Mehrhundehaltung, vor allem mit 2 Hündinnen, muss man Plan B haben. Also wenn es scheppert, finde ich, und da bleibe ich auch dabei, wenn das Stress für einen der Beteiligten ist, und zwar völlig egal, also vor allem natürlich für einen der beiden Hunde, selbst wenn man die trennen würde, die kriegen ja mit, dass der Feind irgendwie, der gefühlte Feind immer noch unterm selben Dach lebt. Aber auch ich in der Situation mit 2 uralten Hunden noch zusätzlich, Also ich würde immer sagen, dann ist die Abgabe auf jeden Fall legitim oder kann sicherlich häufig auch die bessere Entscheidung sein für ein stressfreies Weiterleben ja, der entsprechenden Hunde. Und ich habe tatsächlich als allererstes einen Platz in meinem Schock einen Platz für Rita gesucht, die besser woanders unterkommen würde als Piranha. Weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn Hündinnen sich beißen, also ich hatte das gesamte Kopfkino mit, das geht nie mehr, die werden sich töten und so weiter und so fort. Nur noch ein Auge übrig. Und das war für mich, glaube ich, total gut. Also für Rita hätte es einen Traumplatz gegeben. Es hätte mir das Herz gebrochen. Das steht völlig außer Frage. Es wäre also im Sinne der Hunde gewesen. Und es ist zum Glück nicht nötig, aber dass dieser Platz da war und ich jederzeit hätte agieren können, hat mich total beruhigt. Also hat mir eine gewisse Coolness und Gelassenheit in der Situation auch wieder gegeben. Und das auch zum Thema Resilienz. Ich glaube, bei Hunden ist da auch das Thema Stimmungsübertragung einfach so wichtig. Und ich war wesentlich entspannter wieder, weil ich wusste, alle Stricke reißen, ist alles wunderbar geregelt. Und es war dann tatsächlich nicht nötig.
Ähnlich hatten wir das hier nämlich auch. Also ich habe das mit meinen beiden Hündinnen, die sind auch, also die werden nicht zusammengezogen freiwillig. Und meine Jade kommt jetzt auch nicht aus den besten Voraussetzungen, war auch schon 16 Wochen, also schon 16 Wochen alt. Und ihre erste Amtshandlung war, mir ist ein Bröckchen Futter runtergefallen und die hat sich meine Fee gegriffen, aber vom Allerfeinsten. Also ich war wirklich schockiert, was so ein kleiner Hund in welcher Vehemenz und wie wirklich deutlich reinbeißen und schütteln. Also ich stand da und dachte, Scheiße. Und das Glück war halt, dass ich diesen Hund 5 Stunden entfernt abgeholt habe. Ich konnte nicht mal eben so sagen, ich fahre jetzt sofort zurück, sondern das bedarf ein bisschen Planung. Und dann ist es halt durch die Läufigkeiten, in den ersten und zweiten Läufigkeiten hat sich das immer ganz schön zugespitzt. Und da war nämlich auch, dass tatsächlich Gerd und ich, wir leben ja nicht zusammen, Fee immer wieder zu Gerd ausgewandert ist für ein paar Wochen. Und es wirklich die Überlegung gab, ob Fee ganz da bleiben muss. Es wird alles immer besser, immer besser. Aber es war eine unglaubliche Erleichterung, dass Fee und Gerds Enya sich blind verstehen und ich sie aussiedeln konnte. Das hat mir total, was du sagst, mit der Stimmungsübertragung, und ich konnte dann mit Jade alleine üben und trainieren und auch noch mal diese Sachen an, nimm dich zurück und geh auf deinen Platz, wenn du im Stress bist, und mach dies und mach jenes, ohne dass das Fee dazwischen wuselt und aufgeregt ist, weil die wuselt halt, je mehr Stress da ist. Und wenn der Kelpie so scheiße drauf ist, wuselt sie natürlich, was beim Kelpie wieder das Starren auslöst. Also die passen einfach wirklich vorne und hinten nicht zusammen.
Bei den zwei, die passen wunderbar zusammen. Also man steckt nicht drin. Und das so viel gelernt auch nochmal dadurch, ja, dass man halt auch nie blind vertrauen darf. Und ich war da einfach sehr, sehr vertrauensselig, also weil das nie, noch nie, nie, nie hier Thema war. Und ja, und jetzt ist es eins. Und man lernt ja aber auch mit allen Krisen irgendwie dazu. Rita hat, also ich habe natürlich, also Rita war erstmal abgesichert mit Maulkorb, den sie auch im Moment trägt wegen des Welpen. Damit hat sie kein Problem und ich bin einfach auch wieder cooler, wenn sie den drauf hat. Und habe natürlich auch viel geregelt und ja, viel auf Plätze geschickt, viel ja, mit beiden Hunden auch tolle Dinge zusammen gemacht,
Na klar.
Spaßfaktor wieder da war. Und hatte eben, wie gesagt, einfach die Möglichkeit, erstmal selber wieder runterzufahren und mich zu sammeln. Also das war so, ich musste erstmal wieder festen Boden unter den Füßen bekommen. Das war, sowas Schlimmes ist mir, glaube ich, einfach noch nie passiert, seit ich Hunde habe. Das war wirklich ein Albtraum, ja.
Ja, als ich das gelesen hatte, ich konnte auch so mitfühlen und dachte, ach du Scheiße, weil ich war auch fix und alle, und das ist halt kein schönes Erlebnis. Und man ist ja für beide Hunde Schutzperson irgendwie.
Man hat auch versagt. Also man ist einfach wie ein Versager. Ich konnte diesen Chihuahua nicht retten. Und er hat jetzt ein Auge verloren. Sie kommt da wesentlich besser mit zurecht als ich. Also sie hat da überhaupt kein Thema mit. Aber für mich ist es immer noch schlimm, sie anzugucken. Und da fehlt dieses blaue Auge.
Wie lange ist das jetzt her?
Das ist tatsächlich kurz vor Weihnachten passiert. Also fast ein Jahr. Ja. Und ich finde es übrigens total gut, dass wir darüber reden und ihr habt ja gefragt, ob das okay ist, darüber zu reden. Und ich habe auch damals gedacht, so Mensch, meine Hunde sind ja relativ bekannt. Also es war irgendwie sofort klar, ich kann ja nicht so tun, als wäre nichts passiert. Sieht ja auch jeder, dass auch
Ja, das stimmt.
eigentlich ja eh dazu, mein Herz auf der Zunge mit mir zu tragen. Also so zumindest was Hunde angeht, bin ich ja irgendwie ein offenes Buch und höre auch ganz oft Authentizität und das ist toll. Und ich denke mir aber auch wirklich, ja, also Macken und Pannen, dass irgendwie was schiefläuft, gehört einfach zum Hundehalten dazu.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute da nicht drüber reden, weil ja, man hat ja vielleicht einen Ruf zu verlieren oder ähnliches. Ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man darüber redet, dass sowas
Total.
immer passieren kann, auch wenn man es ausschließt. Und ja, vielleicht gibt es auch anderen Leuten irgendwie Mut. Und ich fand noch nie, dass man, ich bin nach wie vor keine Trainerin, aber auch, dass man als Trainer perfekte Hunde haben muss. Also wie soll das auch funktionieren? Und da passieren genau dieselben Dinge wie bei anderen Leuten auch. Und ich glaube, dass es total hilfreich ist. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir einen Hundetrainer suche, dann suche ich mir jemand, der meine Probleme verstehen kann und vielleicht auch wirklich mitfühlen kann. Und der nicht irgendwie denkt, ja, ist ja alles happy peppy, bei mir läuft es wunderbar, weil so ist es.
Naja, in erster Linie sind wir ja Hundehaltende, die dann ja auch noch irgendwie ein bisschen Beratung anbieten für andere. Und da sind wir natürlich genauso emotional gefangen in verschiedenen Situationen. Und
Entschuldigung, wir haben gerade ein Hundeproblem.
lass mal eben hier die Hunde
Wir müssen.
sortieren. Also dass wir da natürlich genauso so drin sind und mit unseren eigenen Hunden auch die Baustellen haben, die man so hat. Und trotz allem Wissens, was man denn so hat, das oftmals auch nicht sofort so umsetzen kann und da auch unbedingt eine Außenansicht manchmal braucht, dass da jemand nochmal drauf guckt oder man muss wirklich Videos machen und das dann objektiv betrachten, was dann natürlich auch nochmal schwerfällt. Aber ja, wir kochen halt alle nur mit Wasser.
Wie findest du es denn? Also ich war ja auch, dass ich gesagt habe, meine arme Fee, wie kann ich ihr das antun? Ich hole den Satan ins Haus, die ich aber total klasse finde andererseits. Und dann aber auch dieses drüber nachdenken, naja, bei Gerd wäre sie mega super aufgehoben. Und also ich würde sie ja auch weiterhin regelmäßig sehen können. Aber überhaupt zu sagen, boah, ich gebe einen meiner Hunde weg. Und dann gibt es ja Menschen, die mit solchen Konstellationen leben, wo es wirklich nicht besser wird, wo die Hunde sich hassen und die Hunde wirklich in getrennten Räumen leben. Das ist für mich persönlich, also es ist jetzt Meinung, einfach nur Meinung, nicht Wissen, ist das eine Vorstellung, die für mich nicht funktioniert. Wie siehst du das?
Genau, das meinte ich auch vorher. Also das wäre, mir hätte es das Herz gebrochen. Ich meine, Rita ist auch irgendwie als Welpe hier eingezogen. Es wäre eine Entscheidung im Sinne der Hunde gewesen. Weil es ist völlig egal, ob da eine Tür zu ist, ob da drei Wände dazwischen sind. Die Hunde merken, dass der Erzfeind immer noch da ist. Und das ist Stress pur. Und es hätte sicherlich auch mich zunehmend gestresst, was sich dann ja auch auf die Hunde überträgt. Und
Genau.
deswegen wäre das wahrscheinlich eine der schwersten Entscheidungen in puncto Hund gewesen, die ich bisher treffen musste. Aber ich hätte sie durchgezogen tatsächlich, weil ich finde, ich bin es meinen Hunden schuldig. Also sie hätten es. Und es war, du sagst auch so, dass klar war, Rita würde auch woanders wunderbar zurechtkommen. Es wäre ein perfekter Platz bei einer sehr, sehr guten Freundin gewesen. Ich hätte sie weiterhin sehen können. Und es wäre einfach unglaublich unfair aus eigenem Egoismus, weil man sich nicht trennen kann oder weil man sich vielleicht auch nicht eingestehen kann, dass man es nicht gebacken kriegt, einen Hund zu behalten unter solchen Bedingungen.
Ja,
Und das
also wir haben Fee halt angemerkt, oder ich insbesondere, dass ihr, also sie hat ja massive Probleme im Bewegungsapparat, aber dass die sich stark verstärkt haben, dass sie sich öfter übergeben musste. Also das waren halt alles so Dinge, die nicht da waren und wo ich gesagt habe, Gerd, das geht nicht. Die sitzt hier und speichelt und schmatzt und ist unruhig und sie ist eine Hibbeltrine, ne? Das ist sie vom Wesen einfach. Aber naja, und Jade war halt, wem soll ich die denn geben? Also, erstens ist der Hund großartig, aber wo soll sie hin? Einem Schäfer hätte ich sie nicht geben können, Schrägstrich wollen vielleicht auch. Aber die hätte auch keiner genommen, weil die ja, wie ja, gar nicht an Schafen schon direkt damit aufgewachsen wäre und überhaupt. Ja, und einem privaten Menschen, dafür ist die echt ein bisschen zu schräg drauf.
Also, stimmt. Und das ist wirklich, es ist ein Segen, wenn man, also wie ich dann tatsächlich den perfekten, oder du mit Gerd, den perfekten Platz in Aussicht hat,
Ja,
wenigstens.
ja.
Auch eine Option ist. Und ich finde auch, das ist was, worüber man mehr reden muss. Ich habe ja schon mal einen Hund abgegeben, wobei das nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Vor ja, gut 9 Jahren ist ja die große Liebe meines Lebens gestorben und ich saß danach hier mit 5 Hunden und einer war ein pubertierender Beagle-Jungspund, der gerade mal 4 Wochen vorher eingezogen ist. Geplant war der natürlich auch nicht, der hat auch dringend ein Zuhause gesucht und war eigentlich Uwes Hund. Und dann ist Uwe gestorben und ich saß hier mit 5 Hunden. 4 waren meine und dann dieser Beagle-Welpe, der natürlich hing mein Herz dran, es war Uwes Hund. Und mir war, ich hatte gerade das Pubertätsbuch geschrieben und was mir wirklich klar war, war, das Einzige, was man irgendwie bei einem pubertierenden Hund braucht, ist unglaublich viel Souveränität, die der Hund halt in der Lebensphase nicht mitbringt. Und ich konnte ihm die nicht bieten. Und das war so schwer. Ich habe ja in der Zeit, innerhalb von 2 Monaten, mich ja, von 8 auf 4 verkleinert, inklusive der Abgabe des kleinen Hundes. Also es sind auch noch 2 Hunde gestorben, völlig unerwartet. Und ich habe diesen Hund abgegeben und er hat ein perfektes Zuhause, der ist da immer noch ganz glücklich. Und wie gesagt, war hier, war eh noch nicht klar, ob wir Pflegestelle sind oder ob er halt bleibt. Wahrscheinlich wäre er geblieben. Und ich war damals fassungslos, was es für einen Shitstorm gab von Leuten, die meine Situation kannten. Ich saß hier, wir waren gerade umgezogen, ich kannte niemanden in dem Ort. Wir wohnten seit 2 Monaten in diesem Haus. Es war keiner da, ich war komplett alleine mit diesen Hunden. Meine Welt hat aufgehört, sich zu drehen. Und es gab einen Shitstorm. Ich musste mir anhören, dass es keinen einzigen Hund gibt, Grund gibt, einen Hund abzugeben. Und man muss immer Plan B haben. Und ich dachte, ja, den hatte ich, der ist leider gerade gestorben. Und ich war so schockiert und bin es mit unglaublich empathielos Menschen sein können.
Unglaublich, ja.
Es war auch aus heutiger Sicht die absolut richtige Entscheidung. Das war das Fairste, was ich für diesen Hund tun konnte. Er hatte eine reelle Chance, irgendwie in einem guten Zuhause mit souveränen Menschen groß zu werden. Ich wäre das. Lebensphase.
Also einmal, dass sowas natürlich gar nicht geht, vor allem weil keiner steckt in deinen Schuhen drin, außer dir. Und das ist dann natürlich, niemand macht sich ja so eine Entscheidung aus Leichtfertigkeit, sondern die trifft man ja unter schwierigsten Abwägungen. Und ich denke, dass ganz häufig so eine Entscheidung, einen Hund dann umzuplatzieren, ich will gar nicht sagen, abzugeben, sondern halt woanders
Verantwortungsbewusst
umzuplatzieren,
umzuplatzieren,
genau. Dass das in der Regel im Nachhinein betrachtet auch immer eine Entscheidung für den Hund war und auch eine Entscheidung für die Menschen. Also auch wenn ich jetzt in der Beratung bin und zu einer Abgabe rate, dann guckt man ja, dass natürlich die Lebensbedingungen sich für den Hund verbessern. Und in der Regel ist es tatsächlich auch eine Entscheidung dann für die Menschen, aber eben auch für den Hund. Und die Lebensqualität für alle Beteiligten steigert sich immens dadurch.
Ich finde auch, es ist falsch verstandene Tierliebe, wenn man sagt, ich gebe den nicht ab, wenn man einfach überhaupt gar nicht zusammenpasst. Und das sehe ich halt wie mit einem Lebenspartner, ne? Wer sich dann, also wir sind ja zum Glück raus aus der Zeit, wo man irgendwie zwangsverheiratet wird und das dann durchziehen muss. Zum Glück.
Mit Ende als das Ende andersrum, ja, nee, so rum, genau.
Genau. Ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, glaube ich. Irgendwie so. Genau.
Tatsächlich genauso. Und ich glaube, da muss man offener drüber leben. Ich bin auch tatsächlich nach wie vor der festen Überzeugung, dass sich die meisten Hunde problemlos in einem neuen Zuhause einfinden, wenn da, ich sag mal, das kulinarische und das Entertainment-Programm passt. Und es gibt sicherlich Hunde, für die es ein Thema ist. Also hier Piranha oder diese Chihuahuas sind einfach so, solche Ein-Mann-Person oder Ein-Frau-Hunde, dass das sicherlich schwieriger wäre. Aber auch die würde sich am Ende zurechtfinden. Die ist ja auch hier gut angekommen. Ich habe ja auch alle meine Hunde aus, also quasi gebraucht übernommen und kenne beide Seiten der Umplatzierung von Hunden. Ja, und ich finde, dass es legitim ist. Und wir reden ja nicht darüber, der Hund passt nicht mehr zur Wohnungseinrichtung oder keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn eine Abgabeentscheidung wirklich aus Gründen pro Hund getroffen wird, dann ja, ist das das Beste, was dem Hund passieren kann und sicherlich eine unglaublich schwere Entscheidung, die auch von den Menschen wahnsinnig viel nach wie vor Fürsorge für den Hund bedeutet. Ja, man
Sehe ich
möchte.
auch so.
Ja. Lass uns mal einen Bogen zu einem anderen total spannenden Fe Thema finden, zum Thema Resilienz. Widerstandsfähigkeit, da hast du jetzt irgendwie eine Weiterbildung, Fortbildung, Ausbildung gemacht. Erzähl mal.
Resilienztrainerin, was auch unglaublich spannend war, aber tatsächlich habe ich auch diese Ausbildung gemacht und wusste von vornherein, ich will auch hier gar nicht als Trainerin arbeiten. Ich glaube, auch für Resilienztrainings gibt es viel bessere als mich. Also ich war sowieso der totale Alien in dieser Ausbildung als Tierärztin. Wie bist du? Wie kommst du jetzt genau hierher? Und es waren halt sonst lauter Coaches und Psychologen und sowas und die natürlich auch einen ganz anderen Hintergrund in diesem gesamten Bereich haben als ich. Also ich würde mir auch mit der Ausbildung gar nicht zutrauen, jetzt wirklich Resilienztrainings zu geben.
Resilienztrainer für Menschen.
Genau, für Menschen. Deswegen war ich der Alien. Und
Okay.
es war aber super spannend. Und ich glaube einfach schon immer, oder ich weiß, dass ich eine unglaublich gute Resilienz habe. Zum Glück die Seite der Resilienz, für die man gar nichts tun muss. Also ich muss weder täglich meditieren noch Yoga machen oder sonst irgendwas, weil man kann Teile der Resilienz ja auch wirklich trainieren. Und ich glaube, ich habe einfach vieles mit auf den Weg bekommen. Und um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, mein Humor und auch meine Hunde sind, glaube ich, meine wichtigsten Resilienzfaktoren. Und natürlich die Erfahrung, dass Krisen, die es in meinem Leben mehr als genug gab, immer auch was Positives mit sich bringen. Also so der Begriff des posttraumatischen Wachstums, passt hier wahrscheinlich ganz gut in dem Fall. Was soll mich noch nach allem, was passiert ist? Also ich habe das tatsächlich nur gemacht, um mehr über das Thema zu erfahren, um natürlich auch Resilienz auf Hunde zu übertragen und auch, weil ich ja schon immer davon träume, einen Roman zu schreiben, also kein Erfahrungsbericht oder Biografie oder sowas, sondern wirklich ein Roman. Aber da werden sicherlich auch Teile meines Lebens mit reinspielen und die Resilienz wird ein ganz großes Thema sein in diesem Roman. Und das waren so die Hintergründe, warum ich die Hinterhunde, warum ich diese Ausbildung gemacht habe. Ja, und das war spannend, weil es für mich auch ein ganz neuer Bereich irgendwie war, weil ich noch nie irgendwie sowas ja im Umgang mit Menschen gemacht habe. Aber hat Spaß gemacht.
Ja, spannend.
Ja.
Resilienz, wie würdest du das irgendwie übersetzen? Selbstwirksamkeit kommt mit rein, Widerstandsfähigkeit kommt mit rein.
Also Übersetzung ist ja immer die psychische Widerstandsfähigkeit. Ich finde ein schönes Bild für Resilienz ist, also man sagt oft so der Fels in der Brandung. Ich finde ein schönes Bild ist der Bambus, dieses ganz tief verwurzelt in der Erde. Wer mal Bambus im Garten hatte, weiß, dass man ihn nie mehr loskriegt. Ist auch Flexibilität einfach, dann auch mit Krisen oder was auch immer mitzugehen und ja, nicht starr und eingefahren zu sein und wie du sagst, ich glaube, ganz wichtige Resilienzfaktoren. Das war auch noch ein Grund für die Ausbildung, die hohe Suizidrate von TierärztInnen, von meinen KollegInnen. Da einfach zu sagen, Mensch, was kann man da vielleicht machen? Da ist oft wenig Idee, habe ich so einen Eindruck von Resilienz vorhanden. Und da ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, wie du gesagt hast, die Selbstwirksamkeit. Und das kann ich ja auch mit Hunden, mit Welpen wunderbar von klein an irgendwie trainieren und ja, und natürlich Bindungen, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelte Freude, soziale Unterstützung, diese ganzen Oxytocin-Geschichten, dann sicherlich eine gewisse Lösungsorientierung, also raus aus der Problemsicht, mehr hin zu Lösungen. Ja, ganz, ganz vieles. Ein Optimismus ist sicherlich was, was ganz wichtig ist. Und da gibt es ja auch beim Hund Studien, es gibt ja optimistische und pessimistische Hunde, was total logisch ist, weil das natürlich eher abhängig ist von den Erfahrungen, die so ein Hund macht. Wenn natürlich immer nur irgendwie Scheiße passiert, dann wirst du nicht mehr zum Optimisten werden. Aber das sind so lauter Punkte, die da mit reinspielen. Bei Menschen natürlich auch die Selbstreflexion, die Selbst, also Selbstwahrnehmung, Selbstreflexion und dann daraus resultierend auch die Selbstwirksamkeit, kann man ja auch nicht so ganz trennen voneinander. Ja, das wären so, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen, ist aber auch egal. Also so ganz wichtige Punkte für Resilienz. Und da können wir, glaube ich, alle ein Lied von singen. dass ja auch für uns allein diese soziale Unterstützung, dieses Netzwerken, dass da jemand ist, dass da Hunde einfach auch total relevant sind. Und es war
Total, ja.
schon nett, weil es ja eine Ausbildung für Coaches war. Und wie gesagt, ich war der Alien. Aber es ist fast jedes Zoom-Fenster ist immer wieder ein Hund gesprungen. Und die Frage war jeden Tag zu Beginn des Webinars, was hat dich heute schon lächeln lassen? Und im Chat stand bei fast jedem mein Hund.
Ja.
Ganz viel am Platz war ich dann trotzdem nicht in dieser ganzen Geschichte.
Ja, aber spannend, dass der Hund als Faktor für Resilienz genommen wird im humanpsychologischen Bereich. Dass es also Hunde für uns oder dass Hunde für uns total wichtig sind, um einigermaßen vernünftig durch den Alltag zu kommen. Und gerade in der Corona-Pandemie hat man das ja auch gesehen, dass da auch ganz, ganz viel abgeladen wurde. Kann man das so sagen?
Aber ich finde bei all dem, also auch meine Hunde treiben mich ja an, in schlechten Phasen. Also ich habe auch meine schlechten Phasen und kenne Wolken, die über einem schweben, treiben mich an, einfach den Hintern zu bewegen, das Haus zu verlassen. Zum Glück, und danach ist ja auch wirklich besser. Trotzdem finde ich, was ich auch schon mehrfach im Kundenkreis hatte, dass wirklich Menschen, die sehr, sehr stark psychisch erkrankt sind und manchmal tagelang das Haus nicht verlassen können, dass dann irgendein Arzt oder Psychologe empfohlen hat, kauf dir einen Hund und das wird ein Assistenzhund. Und dann habe ich da einen Australian Shepherd Mix, einen Jungen natürlich, oder. Und ja, bin wirklich sehr gefordert, nein, eigentlich überfordert, was ich da jetzt sagen soll, weil ich weiß, dieser Mensch ist stark erkrankt. Der Hund ist da aber sowas von fehl am Platz und kann sich auch, also gerade diese Hütenasen in der Regel, dass es Ausnahmen gibt, brauchen wir nicht drüber reden, aber die brauchen ja wirklich, und wenn die dann noch jung sind, wirklich jemanden, der mal atmen kann und sagen kann, ey, dann reg dich halt auf, lass mich in Ruhe, wir gehen jetzt hier lang. So. Was ist deine Sicht dazu, deine Erfahrung oder?
Also ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen dem Therapiehund, der dann wirklich irgendwie den Menschen reparieren soll und der halt einfach immer da ist und das Leben ein bisschen lebenswerter macht, vielleicht ein bisschen lustiger und fröhlicher, wenn ich hier den Chihuahua so anschaue. Und ich kenne das aber auch und finde das katastrophal, was da in diesem ganzen sowohl Assistenzhunde als auch Therapiehundebereich alles passiert. Also ich hatte ernsthaft schon Anfragen in der Beratung von irgendwelchen Ergotherapeutinnen, Psychologinnen, die mir erzählt haben, ich habe einen Australian Shepherd und der sollte als Therapiehund arbeiten. Jetzt ist der aber so gestresst, was für Pillen kann ich dem geben? Und ich denke
Krass.
mir, was? Dann ist es der falsche Hund für diesen Job. Der kriegt gar keine Pillen. Der ist halt komplett ungeeignet für, ja, das geht nicht. Und der Hund darf nie auf der Strecke bleiben bei sowas. Also da bin ich ja auch radikal und halt mit meiner Meinung nicht hinterm Berg. Das finde ich auch total fatal. Also ich meinte jetzt wirklich den Hund, der
Ja.
Struktur gibt,
Ja,
der den
genau.
Alltag strukturiert, der da ist, auch wenn irgendwie alles droht, über einem
Ja,
zusammenzubrechen.
genau. Das meine ich auch.
Genau.
Das
Und vielleicht auch der Hund, der schon vorher da ist und man schlittert dann irgendwie in eine Krise rein und man hat eine Beziehung, man hat eine Bindung, man hilft sich da gegenseitig raus oder der Hund hilft einem in dieser Zeit raus. Aber das, was du eben angesprochen hast oder ihr beide, diese Instrumentalisierung der Hunde. Ah, du hast ein Problem, dann kauf dir einen Hund und dann wird das schon gut werden. Und da teilweise auch die Verantwortungslosigkeit der beratenden Stellen. Wie oft habe ich das, dass Leute irgendwie Erkrankungen haben und dann soll der Hund dazukommen und dann ist das Problem doppelt und dreifach da, weil der Hund erstmal wahnsinnig viel Kapazitäten des Menschen braucht, um überhaupt gerade ausgehen zu können und der Mensch hat aber diese Kapazitäten gar nicht frei und
Nein, weil
dann
er
ist das
selber
eine,
soziale Ängste hat auch, ne? Und
genau, und dann eine Umplatzierung zu machen, das ist dann ja wieder nochmal wieder ein Trauma für den Menschen, für den Hund vielleicht eher weniger, aber für den Menschen. Und da die Verantwortung zu übernehmen, das ist extrem heavy, finde ich.
ich glaube, in dem Bereich passiert ganz, ganz vieles, was einfach überhaupt nicht in Ordnung ist. Und ich bezeichne Hunde ja auch gerne als soziale Nutztiere. Also auch meine Hunde sind meine sozialen Nutztiere.
Absolut. Ich habe
Außer
die
Frage.
auch.
werden entsprechend gut behandelt. Aber manchmal hat man den Eindruck, also so, man könnte sich jetzt eine Schachtel Pillen kaufen von den guten Rosanen oder so, oder man kauft sich halt einen Hund. Und das kann dann auch ganz oft schon erlebt mit Eltern, mit behinderten Kindern, Kindern mit irgendwelchen Störungen, die so überfordert sind mit dem Kümmern um ihr Kind schon und die sich, glaube ich, dann versprechen, wenn der Hund da ist, wird alles einfacher. Der Hund kümmert sich dann ums Kind und die das gnadenlos unterschätzen, dass sie halt erstmal mehr als doppelt so viel zu tun haben werden. Und ja, wer dabei auf der Strecke bleibt, ist am Ende immer wieder der Hund. Und das haben
Genau,
wir.
ja, und gerade wenn man auch Kinder hat, die eine Aggressionsstörung oder Impulskontrollstörung einfach haben. Und dann, es muss ja immer ein junger Hund sein. Also ja auch, dann, es muss ja immer ein Hund sein, der selber noch nicht im Leben steht. Und das ist so schwierig. Also solche Fälle hatte ich halt auch während der Pandemie tatsächlich öfter und wo ich wirklich gesagt habe, ich komme hier an meine Grenzen. Ich kann hier einfach nicht helfen, weil das Wohl des Hundes, ich sehe das hier einfach nicht. Und aber das Kind, also mir tut die Gesamtsituation im Herzen weh. Aber da hat ein Hund einfach nichts drin verloren dann. Also ich finde den Job, der da den Hunden zum Teil aufgebürdet wird, echt hart. Und als Strukturgeber habe ich meine Hunde auch. Die zwingen mich den Hintern, also dass ich was machen muss, dass ich mich bewegen muss, dass ich nochmal rausgehe. Total, natürlich. Ich benutze die ganz gezielt. Da stehe ich auch zu, ähnlich wie du. Dass ich einfach sage, na klar. Aber du hast jetzt vier Hunde, ne? Vier oder fünf? Nee, vier, glaube ich, oder?
Ich habe ja hier die goldene Vier-Hunde-Regel, also vier Hunde im Maximum.
Genau, und
Und
damit bist du ja auch dann richtig unterwegs deutschlandweit, richtig?
also erstmal,
Erzähl mal, wie geht das?
das mit den vier Hunden ist ja auch spannend, weil ich immer gesagt habe, maximal vier Hunde. Und jetzt war ja dieser neue Zwerg schon geplant. Und eigentlich sollte Piccolo ihn noch einarbeiten. Und ich war schwer in Bedrängnis, weil ich dachte, oh Gott, ich verstoße gegen meine eigene maximal vier Hunde-Regel. Und ja, und Piccolo ist tatsächlich am Abend, bevor der Neue eingezogen ist, hat sich er sich entschieden, auszureisen, abzureisen und auszuziehen. Und ich glaube, oh Gott, ich bin ja überhaupt nicht esoterisch, also so wer mich kennt, weiß das. Aber ich glaube tatsächlich, dass er beruhigt abtreten konnte, nachdem der Nachfolger da war. Oder vielleicht einfach gemerkt hat, dass ich jetzt auch, ich habe ihm vorher schon gesagt, er darf gehen, ich sage sowas ja meinen Hunden, aber dass er auch gemerkt hat, dass ich bereit bin, loszulassen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich ein Zufall war, dass sich das so überschnitten hat, aber es ist in Ordnung. Also es waren durchgehend vier Hunde, meine Eltern sind total beruhigt. Ich glaube, schon eine Nacht mit fünf Hunden hätten die auch bei ihrem 47-jährigen Kind immer noch ganz schlimm gefunden, weil du hast zu viele Hunde. Und ja, genau. Und jetzt ist der Zwerg wieder da. Und auch er wird mit mir durch die Republik reisen. Das muss er noch lernen, aber wird er hinkriegen, weil ich normalerweise tatsächlich mit diesen Hunden fast jedes Wochenende im Kastenwagen, im ausgebauten quer durch die Republik unterwegs bin. Und dieses Leben liebe. Also dieses, ich bleibe da stehen, wo es mir gefällt und fahre dahin, wo es mir gefällt. Ich habe mein mobiles Büro dabei. Ich habe ja den Vorteil, eigentlich, wenn ich nicht ein Präsenzseminar habe, von überall aus arbeiten zu können. Und die Hunde das auch. Und ich habe so oft den Gedanken, ich glaube, wenn jemand einen echt schwierigen Hund hat, könnte es hilfreich sein, den einfach mal 4 Wochen auf engstem Raum in einem Kastenwagen mit seinem Hund auf Reisen zu schicken, weil das auch hier, also ich bin 24/7 mit diesen Hunden zusammen, aber es hat noch mal so viel verändert. Also wir sind echt noch mal anders zusammengewachsen durch dieses viele Zusammenleben auf so engem Raum, muss ich sagen. Und ich denke ganz oft, dass da könnte man direkt eine Therapieform draus machen. Wenn ich eine findige Geschäftsfrau wäre, würde ich wahrscheinlich Pössl verleihen, vermieten an Hundehalter mit schwierigen Hunden oder sowas.
Ja, ich finde ja auch Aufgaben gemeinsam lösen, also dass man einfach eine längere Wanderung macht und so weiter, das schweißt ja mit den Hunden wirklich nochmal ganz anders zusammen. Und wenn man sich auch gegenseitig echt aufeinander verlassen muss, ne? Das ja, kann ich auch gar nicht so richtig in Worte fassen, was dann zwischen einem passiert, aber.
Ich glaube, es ist Abenteuer erleben und gemeinsam bestehen. Und es ist, also vielleicht bin ich gerade wirklich noch zu sehr im Thema Abschied nehmen verhangen, aber ich denke gerade immer, es dient auch einfach dazu, schöne Erinnerungen zu schaffen, die ja schon, wenn der Hund noch da ist, irgendwie so unbezahlbar sind. Und die werden noch unbezahlbarer, wenn der Hund nicht mehr da ist. Und wenn ich überlege, was wir auf unseren Reisen, bei unserem Unterwegssein alles erlebt haben, Also ich werde auch das nächste Mal in Pössl sofort an Piccolo denken, weil der einfach, ja, er war natürlich der Chef, er war der Kapitän bisher, der Co-Pilot zumindest und hat das auch sehr geliebt. Also meine Hunde finden das auch einfach total toll, wenn wir unterwegs sind. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie das auch so mögen, sonst hätte ich ja auch echt ein Problem. Und der Zwerg wird sicherlich, und das ist ja in der Mehrhundehaltung dann auch oft so ein Segen, der wird das einfach mit übernehmen. Also der wird gar nicht gefragt werden, der wird von Anfang an das großartig finden. Und es war so, als Rita hier eingezogen ist, ich habe mit der nichts gemacht, die hat sich wirklich im Vorbeigehen selbst erzogen. Aber sie lag am zweiten Tag, ich mache ja immer diese Fotos, wo vier Hunde auf mich zurennen, gleichzeitig beim Starten oder so. Lag am zweiten Tag zwischen den anderen Hunden, hat Bleib von selbst gemacht, weil sie mitgekriegt hat, Kamera ist großartig. Alle Hunde freuen sich, wenn dieses schwarze Ding irgendwie vor der Nase von diesem komischen Menschen klebt. Und sie war da sofort dabei. Und genauso wird auch der Zwerg ins Fotografieren reinwachsen, ins Pösseln reinwachsen. Und weil sie einfach so unglaublich viel voneinander lernen und übernehmen. Glaube ich auch dieses, was ist toll und was ist nicht toll. Das haben die hier alle. Also alle finden zum Glück inzwischen dasselbe toll, weil sie damit reinwachsen. Bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als es
Ja,
toll.
dieses Lernen durch Nachahmen macht es einem ja wirklich leicht. Also es gibt ja auch, also insgesamt ist Mehrhundehaltung ja nicht unbedingt einfacher, aber der Bereich finde ich, das geht schon ganz gut.
Ich bin auch jetzt, also ich bin so gerührt, jetzt rennt hier diese 4,5 Monate alte Chihuahua rum. Kennt nichts. Also er ist hier eingezogen und wollte in der ersten Nacht die großen Hunde fressen. Also es war wirklich, der ist einfach nur nach vorne und die waren so und saßen da wie die Ölgötzen, wussten gar nicht mehr, was passiert. Und Maya, der uralte Beagle, der ja auch schon 16,5 ist, hat immer noch so, also ich habe Herzchen in den Augen, so großartige Onkelqualitäten. Das war der erste, an dem er sich sofort orientiert hat, den fand er gut. Und Maya ist so total geduldig. Also der rollt, glaube ich, innerlich auch mal mit den Augen und sagt sich, oh, jetzt auf meine alten Tage noch mal ein Welpe. Wobei oberstes Gebot hier im Haus ist immer, der Alterspräsident wird nicht belästigt. Also die stehen natürlich unter meinem
Na
persönlichen Schutz.
klar.
Das muss man, glaube ich, auch noch mal sagen, wenn man Welpen zu alten Hunden holt. Wobei Maya ja gefühlt nicht alt ist. Also er ist auf dem Papier alt, aber der ist ja noch voll da. Und es ist eine Freude zu sehen, wie der Zwerg sich an ihm orientiert und der wird noch so viel mitnehmen können. Also ich bin so dankbar, dass der Beagle noch da ist und ihm ganz viel beibringen kann. Es macht mein Leben wesentlich einfacher.
Ja, cool.
Ja, total schön.
Toll.
Genau.
Und ja, wenn man Hunde hat, auf die man sich da auch einfach verlassen kann. Jetzt fällt mir sofort wieder Rita ein, aber ich habe ja auch keinen Anlass mehr und Rita macht das auch super. Also sie kommuniziert, sie knurrt auch mal, aber der Kleine ist super und er kann das ja jetzt, hat keine Erfahrung mit Hunden, aber das kann er in Ruhe lernen. Rita ist abgesichert und er macht das großartig. Also ich weiß nicht, woher er das hat, aber sie wird minimal steif und er sagt sofort, ah, ich wollte eigentlich eh schon wieder auf die Couch und mich da hinlegen oder so. Also das dürfte kein Problem sein. Ich bin mir sicher, dass das wunderbar funktioniert. Das hat bisher.
Ja, perfekt. Also dann löst du das Problem der Hundeunterbringung durch deinen Kastenwagen, kannst dann damit durch die Gegend fahren. Siehst du, wir brauchen ein Puzzle.
Also ein Leben ohne ist, glaube ich, möglich, aber es lohnt sich nicht, würde man jetzt sagen. Und ich war mit den Hunden ja jahrelang wirklich jedes Wochenende im Hotel. Und die konnten das, konnte die sogar allein im Zimmer lassen. Das hat alles nachher noch gepasst. Aber es war für mich ein unglaublicher Stress. Also so, ich habe immer gedacht, wenn irgendwas war, oh Gott, es bestimmt ich und die Hunde. Und man steht so unter Generalverdacht mit vier Hunden. Und ich habe schon immer vom Unterwegssein geträumt und habe das dann irgendwann, als mein alter Bus kaputt gegangen ist, spontan entschieden und ich habe es keine Sekunde bereut. Also war eine großartige Entscheidung, vor allem wenn man so einen Job hat, wie ich oder wie wir dann auch. Also ich finde das großartig. Ich stehe dann irgendwo auf dem Hundeplatz, eingezäunt für einen Beagle, mache die Tür auf und habe alles dabei, was ich brauche.
Naja, mit 4 Hunden dann ein Hotelzimmer zu kriegen, ist dann ja auch noch mal sportlich. Wenn ich jetzt Enya irgendwie mit hab, geht das ja noch. Sind Hunde erlaubt? Ja, okay, zahlst du einen Fünfer oder einen 8 Euro oder so drauf. Ist ja kein Ding. Und Enya macht es auch super mit, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin. Aber jetzt 2 Hunde mitzuhaben, dann musst du halt doppelt gucken, wie funktioniert das. Da nochmal gegebenenfalls ein bisschen managen, wenn man einfach mit dem Auto ist und die Hunde irgendwo parken muss. Und dann summiert sich das natürlich oder wird es halt mit mehreren Hunden immer schwieriger. Und wenn man dann so sein eigenes Wohnzimmer dann auf Rädern mit hat, perfekt.
Das war auch ein Argument für einen kleinen Hund. Also so ein großer Hund ist natürlich dann schwierig. Also würde auch gehen, machen ja genug Leute, zum Teil auch mit zwei oder drei großen Hunden. Aber ich glaube, der Zwerg, der fällt da einfach nicht weiter ins Gewicht. Und ja, das im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei ich habe natürlich darauf geachtet, ich war erst interessiert an einem Chihuahua-Welpen aus dem Tierschutz. Und da war die Hündin so klein, also ich dachte erst, die sei wesentlich größer. Und habe mich dann dagegen entschieden. Also ich möchte keinen Mini-Mini-Mini-Hund. Ich hoffe, der hat jetzt 4 Monate und 2 Kilo. Also für einen Chihuahua wird er ein ordentliches Gewicht haben, immerhin. Das muss man ja auch dazu sagen. Also ich möchte ja auch nicht irgendwie Werbung für irgendwelche Qualzuchten oder sowas machen. Ist ja bei mir eh immer die Gefahr, wobei auch dieser Hund natürlich nicht für mich
Gezüchtet
produziert
wurde.
wurde, sondern einfach hier gelandet ist. Und hier hat er beste Startmöglichkeiten. Das Leben, also ja, aber wie gesagt, das Pössl über da auch noch lernen und Gerd. Also, mein Tipp ist: Ich habe mich nie um Hotels gekümmert, ich habe das immer an die Veranstalter abgetreten und die haben es tatsächlich immer geschafft, ein Hotel mit 4 Hunden zu finden, aber einfach ist es natürlich nicht. Ich glaube, die freuen sich auch alle, dass ich jetzt mein Zuhause dabei habe.
Genau. Dann möchte ich noch, du schreibst ein neues Buch. Nein, du schreibst das Kastrationsbuch neu. Also man kann es auch schon sehen bei Amazon mit dem Vermerk, es ist noch nicht erhältlich. Let's talk about Sex. Warum?
Weil das Buch tatsächlich inzwischen, man höre und staune, 12 Jahre auf dem Buckel hat. Also
Echt?
Wahnsinn, ja.
Krass. So lange habe ich das Buch schon.
Ja,
Das
also
ist
es
ja
war,
furchtbar.
ich habe auch nachgeschaut, das kann doch nicht sein, da muss ich mich irgendwie verrechnet haben oder so, aber es ist inzwischen 12 Jahre alt.
Okay.
Kauft sich immer noch unglaublich gut. Also das Thema ist halt nach wie vor relevant.
Das ist auch immer meine Empfehlung, wenn jemand was sagt, kannst du, ja, dann nimm das von Sophie.
Also ich würde sagen, es ist auch immer noch, also steht nichts Falsches drin, aber es gibt halt ganz viel aktuelle Forschung zum Glück inzwischen zu dem Thema. Also es ist viel passiert. Es bestätigt nur das, was ich damals auch schon geschrieben habe. Aber ich glaube, deswegen wird es einfach Zeit. Was ich aber auch machen möchte, ist, wie du schon sagtest, Let's Talk About Sex. Also nicht nur das Kastrationsthema, sondern auch der Umgang mit intakten Hunden, Mehrhundehaltung mit intakten Hunden. Zyklusgeschehen der Hündin, so was da noch alles da reinspielt. Ja, Hormone, was machen Hormone, welche Hormone? Also da will ich noch viel größeres Augenmerk drauf legen. Und ich schreibe es auch alleine. Ich möchte, dass es ein bisschen weniger dogmatisch wird als das letzte, weil ich glaube, dass man dann auch viel bessere Chancen hat, viel mehr Leute aufzuklären und zu erreichen.
Wirst du da auch ein bisschen was zur Phytotherapie mit reinschreiben oder sowas gar nicht?
Ich bin ja nun auch da überhaupt gar keine Spezialistin, aber ich glaube zum Beispiel Mönchspfeffer, also kann durchaus Sinn machen. Also das würde ich als Alternative oder zum, wie kriege ich die Zeit einigermaßen rum, ohne wahnsinnig zu werden, auf jeden Fall mit aufnehmen.
Sowohl für den Rüden als auch für die Hündin. Genau, was ich ja, also ich habe mir deine Webinare angeschaut zum Thema vom Hundekongress und was ich da dann ja gelernt habe, das, also es ist schwer, was darüber im Internet zu finden, also gerade für den Rüden, ist, dass wenn man Testosteron senken möchte, eine niedrige Dosierung braucht, weil es ansonsten Testosteron steigernd wirkt. Und bei der Hündin in der Scheinträchtigkeit eher eine hohe Dosis. Habe ich das so richtig jetzt übernommen? Ja, ne? Genau.
Das ist das, was ich recherchiert habe. Und was bei Menschen über die Wirkung einfach beschrieben ist, zum Hund findet man da natürlich nichts. Also nichts, was so in die Tiefe geht, mit was wird hochreguliert, was wird runterreguliert. Da muss man sich einfach behelfen. Aber ich empfehle es immer so, wie es scheint zu funktionieren.
Genau. Das sind sehr, sehr spannende Webinare, 3 Stück an der Zahl, die es bei der Ariane Ulrich gibt.
1 in 3 Teilen, so rum, genau.
Wir haben ja, in 2 Tagen ist ja Weihnachten und haben als Weihnachtsgeschenk für unsere Zuhörerin tatsächlich einen 30% Rabattgutschein für deine Webinare und auch nochmal für den 4. Online-Hundekongress einen Rabatt um 90 €. Also es ist wieder für 60 € zu erhalten und die Gutscheincodes findet ihr in der Caption zu diesem Podcast. Das wollte ich jetzt einmal schnell loswerden, bevor ich es vergesse. Jetzt können wir weiter sabbeln. Jetzt darfst du wieder, Gerd.
Jetzt darf ich wieder.
Ja, jetzt
Das
darfst
ist
du wieder.
gut. Dann möchte ich noch mal auf das Thema Hormone kurz generell so zu sprechen kommen. Ich Bin da in dem Bereich gar nicht so auf der Höhe der aktuellen Forschung. Weiß man inzwischen viel, viel mehr über Hormone und deren Einfluss und vor allem kann man bestimmte Rückschlüsse drauf ziehen, wenn ein Hund sich so verhält, dass es einen hormonellen Einfluss hat und was man da vielleicht hormonell verändern kann. Weil es ist ja immer die große Frage, ein Hund verhält sich, das ist multikausal, also verschiedenste Ebene, aber eine Ebene ist eben auch das Fühlen des Hundes, was ja maßgeblich von Hormonen bestimmt ist. Aber das ist ja ein ziemlich schwammiges Ding, weil man ja nicht genau messen kann, was ist da jetzt wirklich in dem Hund drin?
Was auch keinen Sinn machen würde, ich würde immer den Hund anschauen und aus seinem Verhalten irgendwie rückschließen auf, der hat viel Stresshormone beispielsweise oder der ist jetzt aber Testosteron pur und hat ganz dicke Klöten oder. Und es ist ja auch keine Einbahnstraße. Also Verhalten, Hormone machen Verhalten, aber Verhalten macht ja auch Hormone. Das heißt, das ist ja eine ständige Wechselwirkung auch wieder. Und zu deiner Frage, ob man da jetzt mehr weiß, ich glaube schon, also es gibt natürlich ständig irgendwie neue Forschungen, was spannend ist. Aber also ich würde sagen, ich weiß auf jeden Fall zunehmend mehr oder lerne nie aus in dem Bereich, was einfach so ein spannender Bereich ist. Ich habe da so irgendwie mein Steckenpferd gefunden und mache ja gerade auch eine Ausbildung zur, also Neuroscience, Hirnwissenschaften sozusagen, eine Weiterbildung und das ist auch nochmal total spannend, weil es um diese ganzen Hormone und Botenstoffe nochmal in viel mehr Tiefe dann im Gehirn geht. Was machen die da? Und das sind wieder so viele Aha-Effekte. Also ich liebe einfach Hormone.
Ja, was ich persönlich super spannend fand, war die Tatsache, dass man Hündinnen mit dem gleichen Kastrationschip auch chippen kann. Und vor allen Dingen, dass man einen kastrierten Rüden, also dass es Untersuchungen gibt bei Rüden, wo viel aufgeritten wird, dass man den nachträglich noch chippen kann. Das wusste ich halt gar nicht. Und da, was mir nicht klar ist, wird der dann dauerhaft gechippt? Oder?
Wenn es helfen würde, würde man es so machen. Ich muss einschränkend dazu sagen, noch gibt es die Studie nicht, die läuft. Das ist eine Doktorarbeit, die in Berlin läuft. Ich habe ganz viel Probanden dafür gesammelt. Und es geht darum, ob der Kastrationschip bei chirurgisch kastrierten Rüden hilft gegen das Opfer sexueller Belästigung werden. Ich drücke das aus, weil man die Beobachtung gemacht hat. Das muss natürlich aber an einer großen Zahl an Hunden irgendwie verifiziert werden. Und es wäre einfach großartig, weil ich wahnsinnig viele Hunde kenne, die kastriert wurden und die danach unwiderstehlich sind für andere Rüden, die natürlich absoluten Stress dann sind. Das
Und
ist
ähnlich bei Hündinnen, die immer noch hormonell aktiv sind nach einer Kastration. Und die würde man dann auch dauerhaft chippen, wenn es funktioniert, oder macht man es einmal, dass das Gehirn platt ist und
würde man das dauerhaft machen. Und der Hintergrund ist einfach der, also bei einer chirurgischen Kastration schneide ich ja unten alles ab, also quasi die Heizkörper, aber die Heizung, die unten im Keller steht, die funktioniert weiter und macht mir den Gastank leer. Und da würde man oben auch noch die Heizung zudrehen, sozusagen den Heizkörper zudrehen. Also man fährt das oder bringt das zu Ende, was die chirurgische Kastration nicht zu Ende bringt, weil die Sexualhormone oder die Sexualorgane werden von Hormonen aus dem Gehirn ja angesteuert. Das Gehirn weiß nicht, dass da unten nichts mehr ist. Das heißt, da kommt keine Rückmeldung mehr und das, was im Gehirn produziert wird, steigt immer, immer mehr an, weil die Rückkopplung fehlt. Und der Kastrationschip greift oben im Gehirn, da ist es auch genau dasselbe bei Hündin wie bei Rüde und fährt da einfach noch runter, was übrig geblieben ist. Also ich höre dann ganz oft, ja, und noch mehr Hormone und der arme Hund, aber es ist eher das Gegenteil. Also es ist tatsächlich so, dass man dann die Sache zu Ende bringt. So könnte man es eher
Das heißt,
ausdrücken.
man müsste aber auch noch klären, ob so ein Chip dauerhaft gesetzt werden könnte oder was das dann macht. Weil, also jetzt einfach so den Rat zu geben, okay, chip deinen Hund dein Leben lang durch, das können wir ja nicht machen. Also das ist ja
Nein.
schwierig, weil wir bauen da ja einen Fremdkörper ein.
Mit dem Fremdkörper hätte ich jetzt tatsächlich gar kein Thema. Das ist ja Reiskorn groß, löst sich auf und also bleibt eine Hülle bestehen, aber macht dem Hund kein Thema. Ich würde sagen, der Mikrochip zur Kennzeichnung ist mehr Fremdkörper. Also da würde ich mir keine Gedanken drüber machen. Da würde ich auch wieder sagen, wer heilt, hat recht. Wenn die Lebensqualität des Hundes dadurch besser wird, finde ich es völlig legitim. Der Wirkstoff funktioniert eben nicht so, dass man da noch mehr Hormone zusätzlich reingibt, sondern eher reguliert das nur runter. Also es sind nicht mehr Hormone, sondern es ist dann einfach Ruhe. Und der Wirkstoff selbst wird zum Beispiel in Australien, in Zoos und Tierparks schon seit Jahrzehnten, also dauerhaft angewendet. Und ich weiß auch gar nicht, ob im Beipackzettel noch steht, dreimalige Anwendung. Also es sind keine Nebenwirkungen erklärlich tatsächlich. Und ich hätte da, wenn das funktioniert, überhaupt keine Skrupel, also den Chip zu setzen. Und dann würde ich natürlich den Jahreschip nehmen und immer, das wäre wichtig, dass man den nächsten setzt, bevor der letzte aufhört zu wirken. Also dieses hormonelle Auf und Ab, das fände ich auch ein Drama. Das muss verhindert werden. Aber wenn die einmal runtergefahren sind, dann ist gut.
Ja, und wie es genau läuft? Die Webinare. Das Webinar,
Ja.
das dreiteilige Webinar. Da erklärt Sophie das. Okay, genau.
Sophie, hey, das war cool.
Freut mich. Sabbeln kann ich ja immer noch. Ich erzähle euch noch kurz, was mein Vater immer sagt, weil ich es so großartig finde. Der hat also in meiner Jugend, der Satz, den ich am häufigsten gehört habe, war im Schwabenland, sagt man, wenn du mal tot bist, muss man dein Goschen noch extra totschlagen, weil ich einfach immer gerne viel und schnell geredet habe. Und mein Vater feiert mich unglaublich dafür, dass sein findiges Töchterlein, das Klugscheißerle, wie er mich auch immer genannt hat, einen Job kreiert hat, in dem sie dafür bezahlt wird, dass Leute ihr zuhören dürfen und sie darf den ganzen Tag quasseln. Und da habe ich gedacht, da hat er mich wirklich geschickt eingefädelt. So, besseren Job hätte ich mir nicht suchen können. Deswegen hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu sabbeln.
Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns ja auch bald noch mal wieder. Auch das lassen wir noch offen, weil das wird bestimmt sehr, sehr spannend.
Freue ich mich auch
Sophie,
drauf.
vielen Dank, dass du dir die Zeit freigebuddelt hast. Ich habe nicht gedacht, dass es klappt, dachte aber, Fragen kostet ja nichts und bin dir sehr, sehr dankbar oder wir sind dir sehr, sehr dankbar. Also Gerd hatte auch, also na ja, kannst ja mal fragen, mal gucken, dass du nicht an Langeweile leidest. Das kriegt man auch so mit, wenn man ein bisschen bei dir mitliest. Und, es hat.
Ich kann euch auch verraten, was ausschlaggebend war. Also zum einen, so kennen wir uns ja irgendwie schon ganz lange über Facebook. Ich habe gesagt, ich muss euch jetzt mal kennenlernen. Das war das eine. Und das andere war tatsächlich die Ansage, wir wollen gar nicht über, wir haben jetzt kurz über Kastration geredet, aber gar nicht fachlich über Hunde reden. Wir wollen einfach sabbeln. Und ich kriege Podcast-Anfragen, die ich tatsächlich auch absage, weil ich mir denke, naja gut, also so Wissen ist halt auch eher was für Webinare und da muss man in die Tiefe gehen. Das kann ich auch dauerhaft nicht kostenlos machen. Und ich fand, ihr habt einfach so sympathisch gefragt, dass ich gar keine Chance hatte, Nein zu
Ach,
sagen.
sehr schön. Genau, das ist aber ja auch unser Ansatz, dass wir auch sagen, also es gibt super gute Webinare, dann die Fortbildung für die jeweiligen Referenten. Also ihr bildet euch ja fort, das ist Zeit, das ist Geld. Also man verdient ja Geld mit Wissen, wie das ein Jurist auch tut. Und das nächste ist, dass es ganz, ganz viele super gute Fachpodcasts, wissenschaftliche Podcasts bereits gibt. In die Schiene wollen wir gar nicht mit rein, weil die sind super und da gibt es ja auch deine Episoden zu hören. Und wir wollen auch da sein, aber ja nicht jemanden, also wir wollen keine Konkurrenz oder nicht in Konkurrenz so stehen. Habe ich
Genau.
das so richtig
Ja,
gesagt?
und einfach so, wie man abends beim Rotwein über Hundethemen sabbelt, ohne jetzt irgendwie belehrend, lehrend oder wie auch immer zu sein.
Und das fand ich super und deswegen habe ich gesagt, das mache ich doch mal wieder. Und es hat mir auch Spaß
Das
gemacht.
freut mich sehr. In 2 Tagen ist Weihnachten. Du bist bei deiner Familie wahrscheinlich.
Zum Glück. Du hast gesagt, in 2 Tagen ist Weihnachten. Ich bin kurz erschrocken, weil ich immer Daten überhaupt nicht im Kopf habe.
Ja, okay. Also wenn unsere HörerInnen das jetzt hören, ist in 2 Tagen Weihnachten. In Wirklichkeit haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber du wirst bei deiner Familie sein.
Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Ich habe seit ganz vielen Jahren vor, Weihnachten einfach ausfallen zu lassen. Ich bin totaler Weihnachtsmuffel. Und ich schaffe es am Ende doch nie. Also ich war immer irgendwie bei meinen Eltern oder mit Freunden unterwegs. Und jetzt werde ich tatsächlich das spontan auf mich zukommen lassen. Ursprünglich war der Plan, hier zu bleiben, weil mit dem 18,5 Jahre taubblinden Piccolo hätte ich nicht mehr irgendwo hinfahren können,
Ja.
hätte ich. Und jetzt bin ich wieder flexibler und werde das einfach sehr spontan entscheiden. Also es kann gut sein, dass ich einfach hier irgendwie Weihnachten aussperre, mich über mein Weihnachtsgeschenk in Form des Weltens, das ja schon da ist, freue und einfach die Türen verriegel für 3 Tage. Kann durchaus auch passieren.
Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es erstmal geschafft. wünschen
Genau.
allen HörerInnen auch frohe Festtage und einen guten Rutsch. Passt auf die Hundinis auf. Lieber einmal mehr die Leine dran als einmal zu wenig zu Silvester und direkt davor und direkt danach.
Genau, und ja, Sophie, danke und bis bald.
Danke ja, bis euch. Ganz bald. Also das können wir schon mal sagen. Bis ganz, ganz bald.
Bis ganz, ganz bald.
Tschüss, ihr zwei.
Tschüss.
Tschüss. Hundegesabbel mit Silvia und Gerd.